insofern so ein 5. An so einem 5. Fastentag, 5. Tag, Schweigen, Fasten, Meditieren, wo sind wir da angekommen? Wir haben sicher diese Umstellungsprobleme hinter uns. Der Körper leistet keinen Widerstand mehr und wir schmelzen so dahin. Bei manchen ist es natürlich sehr angenehm auch, wenn der schon outgesourcete Verdauungstrakt so langsam in die Bauchhöhle zurückkehrt. Und andere schmelzen im Grenzbereich, wo natürlich, wenn körperlich gar nicht mehr so viel Überflüssiges zu verbrennen ist, dann schneller auch Prozesse in Gang kommen im Sehnenbereich, auch geistig. Jedenfalls sitzen wir alle in diesem selben Muster, das uns trägt, auf unserem Steiß, mit unseren scheinbar schwierigen Problemen. Hat sich, wenn wir so über die Jahre diese Seminare anschauen, auch gezeigt, dass viel von dem, was wir so an Problemen mitgebracht haben, auf scheinbar unerklärliche Weise verschwindet, wenn wir einfach hier sitzen. Ich habe das schon sehr oft gehört, dass jemand hierher gehektigt ist, im letzten Moment noch viele wichtige Dinge geregelt hat und etwas atemlos hier angekommen ist und noch ein paar schwierige oder ein großes Problem hat und er gar nicht weiß, ob er schweigen kann, weil er vielleicht anrufen muss und wichtige Dinge. Und beim Schlussgespräch, wo er dann am letzten Tag auch angerufen hat, stellt sich raus, es hat sich dann doch gelöst. Das ist oft passiert. Es gibt sicherlich noch so eine andere Ebene, wo sich Dinge vielleicht und wahrscheinlich viel tiefer lösen lassen. Es gibt ja sogar östliche Meister, die sagen, schlicht und einfach dadurch, dass sie im Samadhi sitzend ihre Zeit in der Stille verbringen, halten sie die Welt im Gleichgewicht. Es ist jedenfalls viel wahrscheinlicher, dass diese Menschen die Welt im Gleichgewicht halten, als unsere verantwortlichen Politiker, die Bosse unserer Konzerne, dass die dazu nicht fähig sind, wissen wir eigentlich schon lange, zeigt sich immer deutlicher. Die bringen die Welt aus dem Gleichgewicht. Und sie wollen da auch nicht wirklich ran. Ich habe das in einigen Gesprächen schon miterlebt. Es sind immer so Phasen, die von der Industrie gefordert werden, von Trainern. Es gab mal diese Phase Work-Life-Balance. Und oft kann ich ja solche Termine dann aus Zeitgründen auch nicht annehmen. Und dann habe ich schon öfter gesagt, wissen Sie, brauchen Sie mich auch gar nicht dazu für Work-Life-Balance. Die Woche hat 7 Tage, geben Sie den 3,5 Tage frei, dann ist schon wieder ganz gute Balance da. Und die anderen 3,5 lassen Sie arbeiten. Das wollen die aber natürlich nicht, sondern die wollen unter dem Wort Work-Life-Balance aus der knappen Freizeit mehrere Generationen rausholen, damit die Typen mehr leisten in der langen Arbeitszeit. Und das soll auch so bleiben. Und dazu wollen sie irgendwelche Tipps, am besten Tricks, Wundermittel, damit sich das natürlich gut amortisiert, so ein Training. Wie die Welt in Balance zu halten ist, gibt es natürlich verschiedene Theorien dazu. Wie unsere Welt in Balance kommen kann, das können wir jetzt ganz schön sehen. Am Anfang mag das mit dem Körper auch schwierig sein, noch dieses gerade aufrechte Sitzen. Bringt natürlich alles in uns hoch, was nicht so gerade und aufrecht ist. Was im Gegenteil krumm und unstimmig ist. Auch das, wo wir uns krumm gelegt haben für scheinbar wichtige Dinge, taucht dann auf. Andererseits können wir aber sehen, dass zum Beispiel unsere Organe wirklich in Balance kommen, in die Mitte kommen. Der Körper insgesamt kommt in die Mitte. Also er versucht sehr viel Saures loszuwerden, weil er in der Regel massiv übersäuert ist. Und tendiert da zur Mitte zurückzufinden. Unsere Haut, unser größtes Organ, die uns ja außen, aber auch innen von der Schleimhaut auskleidet. Die Haut bestimmt so ihre Grenze neu, schäfert viele tote Hornzellen ab. Die Schleimhaut ist in so einer Phase der Mauserung. Das ist überhaupt ein ganz schönes Wort für das Fasten, eine Mauserung. Wie innen so außen kann man natürlich sehr deutlich sehen am Körper. Also wenn außen eine ganze Menge Fett mit rumgeschleppt wird, kann man sicher sein, dass auch die Leber verfettet und ist und das Herz. Das findet sich ausnahmslos. Eine Fettleber ist ein besonderes Problem. Aber ein verfetteter Körper, ein verfettetes Herz, ein verfetteter Leber. Und so wie außen das Fett sichtbar wegschmilzt, schmilzt es natürlich auch auf der Ebene der Leber. Und die Leber wird in verblüffender Weise regeneriert und gesünder, obwohl sie so viel arbeiten muss jetzt, eben entgiftungsmäßig. Auch das natürlich wieder bei jedem verschieden und hängt davon ab, womit sie sich ernährt haben, was sie sich zugemutet haben. Wobei natürlich nicht das Was, das so entscheidend ist, sondern eben auch das Wie und auch diese anderen seelischen, geistigen Ebenen. Ähnlich beim Herzen. Das Herz kommt in Form beim Fasten. Auch da gibt es wieder absurde Ängste von schulischen Sinnen. Der Herzmuskel wird abgebaut. Also, solche Ängste kenne ich bisher wirklich nur von Leuten, die von der Herzensqualität weit entfernt sind und keine Ahnung haben vom Fasten. Tatsächlich bestimmt auch das Herz sich neu. Und man kann in so einer bewussten Fastenzeit natürlich auch an seine Herzensdinge drankommen, während das äußere Herz sich gesund schrumpft. Das könnte man weiterspielen, dieses Spiel, die Nieren. Haben ja Teil an diesem Säure-Basen-Ausgleich und arbeiten dafür. Unser Knochensystem adjustiert sich neu, regeneriert sich auch, einige erleben sogar Knochenschmerzen, wie in Wachstumsphasen. Fasten ist eine wirklich enorme Wachstumszeit. Wir wissen das heute sogar wissenschaftlich. Die Leute, die dieses Dinner-Canceling propagieren, die haben das wissenschaftlich bewiesen, dass wenn man über 12 Stunden nichts isst, dann beginnt erst die Ausschüttung von Wachstumshormon. Dieses somatotrope Hormon, wie man früher sagte, heute Neudeutsch HGH, Human Growth Hormone. Also da sind die ganz scharf. Und das macht die Leute auch an beim Dinner Canceling, denn effektiv würden sich damit Bürger die schönste Zeit ihres Tages wegstreichen, das Abendessen. Aber die schaffen deswegen dieser guten, aufgeräumten Stimmung, die das Wachstumshormon schafft. Es gibt andere, eine ganze Menge, zum Teil auch relativ absurde Taktiken, nur jeden zweiten Tag essen. Hat mindestens mal diesen einen Vorteil, dass man dann sehr viel Wachstumshormon in seinem Leben hat. Also hier beim Fasten haben wir auf jeden Fall die beste Ausschüttung von Wachstumshormon, weil es nämlich 9 Tage fließt. Das führt ja manchmal dann auch dazu, dass Teilnehmer heimkommen und sich ganz auffällig verhalten, Schreibtische, die seit Jahrzehnten zum Teil nicht aufgeräumt waren, in Angriff nehmen und das bis zum Keller wirken lassen, das Wachstumshormon. Weil sie so, wie sie sich innerlich aufgeräumter fühlen, im Körper, in der Seele, im Geist, auch äußerlich in ihrem Haus haben wollen. Auf der Körperebene passiert also eine ganze Menge zu unseren Gunsten, um zurück in die Mitte zu kommen. Und die meisten werden auch jetzt schon oder bald gut sitzen. Der Körper, der findet sich dann schon zurecht. Er ist am Anfang ein bisschen stur. Franz von Assisi nennt ihn auch Bruder Esel. Der liebt ja Tiere und meint es natürlich nicht böse, aber er kennt einfach im Körper dieses Beharrungsvermögen, das auch eine gewisse Starrheit und Sturheit hat, im Alter dann unter Umständen immer mehr wird. Und Bruder Esel kann natürlich unheimliche Lasten tragen, das erstaunt mich immer noch, wenn ich so Lebensgeschichten höre, was Menschen alles ertragen und wie viel die tragen oft. Das kann er ganz gut. Sich umstellen, umdenken, neue Dinge, da tut er sich schwieriger in dieser Eselsart, dieser Saturninen. Aber hier haben wir so ein saturnines Muster, dass wir selbst in diesen Bereichen ganz gut zurechtkommen. Der Körper stellt sich um. fängt an, seine Mitte zu finden, kann sitzen, sitzt dann besser. Aber es ist nicht zu Ende, wenn der Körper zur Ruhe kommt. Es kommt dann das Seelenthema. Und das kannst du natürlich auch in sich haben. Eine, wie ich finde, ganz nette Geschichte dazu, habe ich vor Jahren erlebt hier in dem Seminar. Ein Teilnehmer, der sich nicht leicht hat beim Sitzen, das erste Mal hier. Er saß ziemlich in meiner Nähe, schräg vor mir. Und ich merkte schon, dass der kämpft. Beim Schlussgespräch hat er dann gesagt, also so ein Schwachsinn. Er hat es jetzt durchgehalten, aber er hat eigentlich überhaupt nichts anderes getan, als Krieg mit seiner Frau geführt. Sobald er sich hingesetzt hat und angefangen hat zu zählen, kam einfach dieser Krieg mit seiner Frau. Ja, so ein bisschen defensiv, habe ihn dann gefragt, sind Sie wenigstens weitergekommen mit der Auseinandersetzung mit Ihrer Frau? Ah, überhaupt nicht, hat er gesagt. Die ist immer noch, wie sie ist. Also ich habe nicht erwartet, ihn wiederzusehen. Aber ein halbes Jahr später sitzt er wieder vor mir beim Erstgespräch. Ich habe den Namen nicht mehr erinnert, auf die Geschichte natürlich. Und habe ihn gleich gefragt, wollen Sie wieder Krieg führen mit Ihrer Frau? Sagt er, stellen Sie sich vor. Da hat sich so viel geändert. Und dann kam die Geschichte erst so richtig raus, die hatte ich beim ersten Mal gar nicht verstanden. Der war schon jahrelang geschieden, 8 Jahre schon geschieden. Und der einzige Kontakt mit seiner Frau war, wenn er seine Tochter holte und wieder hinbrachte. Aber dieser Moment muss einfach sehr ekelhaft gewesen sein, in ihrer gegenseitigen Kommunikation. Und dann erzählte er mir, wie er ganz erstaunt war, das erste Mal nach der Zeit beim Fasten, dass es mit seiner Frau keinen Zoff gegeben habe, beim Holen und Bringen der Tochter. Und dann ging es sogar so weit, dass sie wieder in Ruhe miteinander gesprochen haben. Naja, nach diesem zweiten Kurs kam er auch wieder zum Gespräch, hat er dann keine weiteren Kriegsscharmützel gehabt mit seiner Frau. Es war offensichtlich ausgesessen und gelöst. Und sie hatten ein ganz entspanntes, gutes Verhältnis, haben sogar zusammen mit der Tochter eine Zeit praktisch erfolgreich miteinander verbracht, was ihn ganz glücklich und stolz machte. Die Frau hätte sich wirklich dramatisch geändert und er hätte auch den Verdacht, dass es vielleicht doch an ihm läge, weil es ja direkt nach dieser Zeit hier war. Es gibt viele ähnliche Erfahrungen. Er ist noch ein paar Mal gekommen, hat dann diesen Krieg nie wieder aufnehmen müssen, der war wirklich weg. Andere hat er geführt. Und diese seelischen Auseinandersetzungen dauern länger als die körperlichen, das ist sicher. Und da werden wir alle mit unseren Themen dann auch beschäftigt sein. Ganz am Anfang, das ist eine kurze Phase für die, die schon oft hier waren, weil die haben schon ausgesessen, andere werden länger seelische Auseinandersetzungen führen. All diese Themen, Angst, Zorn, Wut, auch positivere seelische Gefühle, die zerbrochen sind und Trauer. Aber auch das ist dann wirklich auszusitzen, irgendwann vorbei. Aber es ist natürlich nicht vorbei, weil dann kommt der Geist. Und das ist dann wirklich ein für viele und die allermeisten von uns wirklich endloses Thema. Wir sagen auch die Tradition, diese Bilder kennen die meisten von den Affen, die im Baum tanzen. Das sind ein Bild für die Gedanken, die sie einfach nicht zur Ruhe bringen lassen. Es ist immer wieder sich hinsetzen, es neu probieren, es neu wagen. Es ist noch eine Auseinandersetzung mit dem Geist. Manche Traditionen sprechen ja sogar vom Krieg, vom Heiligen Krieg. Der gehört sicher besser auf diese Ebene als in die äußere Welt, obwohl der Begriff natürlich auch dafür verwendet wird. Wobei diese heiligen Kriege sind in der Regel natürlich keine Kriege, wo es ums Heil geht, ums Ganzwerden. Meistens geht es da um Ökonomie. Aber auch uns wurden Kreuzzüge als heilige Kriege verkauft. Eine typisch freche Umwandlung eines offensiven Angriffskrieges auf ein Land, was man nie besessen hat, und das dann noch heilig zu nennen. Wir haben das falsch gelernt. Gelernt haben wir, die besten Ritter des Abendlandes sind aufgebrochen, das heilige Land zurückzuerobern von den ungläubigen Muslimen. Schon mal als Schüler gefragt, wie kann man eigentlich was zurückerobern, was er nie gehört hat. Es gab einen Verweis, erinnere ich noch. Absurd. Das, was wir heute an heiligen Kriegen erleben, völlig absurd. Geht es letztlich immer um die Ökonomie. Können Sie jetzt schön sehen, in arabischen Ländern, da herrschen ja überall Potentaten. Mehr oder weniger miese Art. Aber die, die ihre Bevölkerung richtig mies haben gehen lassen, die kriegen es jetzt ganz dick. Aus ökonomischen Gründen im Wesentlichen. Aus Abu Dhabi und Dubai, da hört man nichts. Auch aus Saudi-Arabien wenig, da sind keine Aufstände. Warum? Weil denen geht es ökonomisch so super gut. Da wird der Mensch nicht so schnell revolutionär. Im Endeffekt, der heilige Krieg auf dieser Ebene, der wir hier sind, das wäre wirklich eine große Herausforderung. Was meint ihr eigentlich Dschihad? Dieses Wort, was jetzt so schrecklich gebraucht wird, missbraucht wird. Auch für Christen gilt es ja, mit dem Engel zu ringen. Auch wir müssen diese 7 Sprossen der Jakobsleiter erklimmen, wird uns im Alten Testament gesagt. Sind die 7 Stufen der Chakra. Es ist schon so eine Auseinandersetzung, die immer wieder so unsere Kraft braucht, unseren Einsatz, auch Überwindung. Und damit eine ganze Menge Kriegerisches hat. Aber das allein reicht auch wieder nicht. Es gibt da eine ganz schöne Zen-Geschichte von einem Zen-Mönch, der über lange Zeit im Kloster sitzt. 10 Jahre, 20, 25. Und das Schlimme ist, er erlebt nicht mal ein einziges Satori, keine Erleuchtungserfahrung. Und er hält das 25 Jahre aus, die Menschen, die lange nach ihm gekommen sind, ihr Satori haben. Manchmal kommt jemand und hat schon nach einem halben Jahr ein Satori. Und er sitzt da. Aber dann nach 25 Jahren geht er dann doch zu seinem Roshi und bittet um ein Gespräch und erklärt seine Situation. Und der Meister sagt einfach, du bist hier wahrscheinlich falsch, es funktioniert für dich nicht. Ich entlasse dich aus dem Kloster. Nach 25 Jahren geht er hinaus in die Straßen von Kyoto und dieses hektische Leben. Kommt ihm vor wie eine ganz verrückte Welt, diese ganzen Menschen. Er ist da wirklich fremd in dieser Welt. Aber irgendwie lässt er sich da treiben. Die Menschen nehmen kaum Notiz von ihm und dann kommt er in eine Gegend, wo die Menschen viel freundlicher sind, besonders die Frauen. Und eine ist dann so besonders freundlich zu ihm, winkt ihm zu und die ist so nett und dann geht er mit ihr. Und die ist unglaublich freundlich und lieb zu ihm und zärtlich dann sogar. Und als er so in sie versinkt und sich ergibt, bekommt er einen Satori. Und es hält an und ist ein Samadhi und er ist befreit. Nach dieser Erfahrung voller Mitgefühl mit den anderen Mönchen, die sich da so die Peitsche geben und sitzen und sich bemühen, soll er eine kleine Gemeinschaft gegründet haben, die gleich den leichten Weg geht. Von Männern und Frauen, die sich nicht die Peitsche geben, sondern sich eher der Lust ergeben. Aber es kommt zu keinem Samadhi mehr, zu keinem Satori. Und so geht es eben da auch nicht. Aber offensichtlich muss beides zusammenkommen. Es gibt ja ein paar so Geschichten aus der Zen-Tradition, dass große Meister ihre Befreiung nicht in der Meditation erlebt haben, sondern zum Beispiel auf der Toilette, wo sie sie nicht erwartet haben. Aber bei diesem mittleren und nur körperlichen Loslassen hat sich gleich das andere Loslassen noch angeschlossen. Wir könnten dazu sogar einige wissenschaftliche Belege finden. Es gab mal einen Versuch an einer renommierten Universität in Stanford, Da hat man übersinnliche, paranormale Fähigkeiten von Menschen ausprobiert. Also man wollte es belegen, dass es das gibt. Die Menschen, die sich für paranormal begabt hielten, die haben dann eine standardisierte Aufgabe bekommen, einen Kompass, um den sie ihre Hände legen sollten. Und ohne ihn zu berühren, sollten sie nur mit ihrer Geisteskraft diese Kompassnadel aus der Nord-Süd-Richtung ablenken. Die war an einen Computerschreiber angeschlossen. Man hat das für ein paar Wochen, 4 Wochen glaube ich, geplant, den Versuch. Und die haben sich bemüht und die Kompassnadeln haben sich überhaupt nicht bewegt. Deswegen hat man den Versuch gekürzt auf 14 Tage. So wie Wissenschaftler das machen, offensichtlich kommt nichts raus. Aber man macht doch dann trotzdem einen wissenschaftlichen Abschluss, um das belegen zu können. Und am letzten Tag, sagen wir um 17 Uhr, war dann Schluss mit der Veranstaltung. Kurz vor 17 Uhr haben dann viele die Kompassnadel beträchtlich bewegt. Man war ganz erstaunt und hat das analysiert und kam zu dem Schluss, dass offensichtlich die Konzentration, dieses unbedingte Wollen, es auch wieder verhindert. Also hat man gleich ein anderes Setting nachgemacht, ohne diese Konzentration. Den gleich gesagt, völlig entspannt, nichts wollen. Einfach nur so mal ein bisschen versuchen. Hat nichts gebracht. Dasselbe Fazit. Es braucht es beides. Sozusagen Krieg und Frieden. Diese große Anstrengung, diesen Willen, den heiligen Krieg. Aber auch dieses Loslassen, geschehen lassen. Wenn wir es für uns anschauen, unsere große Aufgabe hier, die letztendliche Aufgabe, mal abgesehen von diesen ganzen auch wesentlichen Dingen, ist es schön, wenn man den Krieg mit seiner Ex-Frau beenden kann. Es ist auch schön, wenn man wieder körperlich in Form kommt. Aber im Hinblick so auf dieses große Ziel, was bleibt uns da? Eigentlich für alles offen sein, nichts erwarten. Sie wissen, wenn ich rede, dann ist immer Gruppe 1 dran, wir haben einen Plan und alle beim Einlaufen.